Heute im Podcast Dr. Maximilian Böger. Maximilian promovierte an der prestigeträchtigen Universität in St. Gallen und ist heute Gründer, Unternehmer, Speaker und Dozent. Es geht in dieser Folge aber vor allem um Innovation und darum, wie man durch Neugier, Fleiß und den Mut zur Veränderung erfolgreich werden kann. Also viel Spaß und let's go!
Dauerbrenner die letzten Jahre war, glaube ich, einfach Netflix yourself before you get Kodaked. Das unendliche Spiel der Geschäftsmodellinnovation. Das hast du ja auch teilweise gehört. Es geht einfach darum, dass die Zyklen von Lebensdauern von Unternehmen einfach immer kleiner werden und man sich immer schneller neu erfinden muss, weil die Kundenanforderungen durch die Digitalisierung größer werden. Und das ist so der Dauerbrenner. Und du hast ja auch noch ein Thema gefragt. Ich schaue eigentlich alles aus der Perspektive der Geschäftsmodellinnovation an. Dazu habe ich promoviert. Und dann kommen immer neue Themen dazu. Jetzt natürlich ein Riesenthema gewesen, künstliche Intelligenz. Da kommt die Anfrage, Max, kannst du uns was erzählen zu Geschäftspotenzialen, Prozessinnovation Richtung künstliche Intelligenz? Und ich versuche das aber immer runterzubrechen. Ja, ich würde meinen Stil auch sagen, Edutainment. Ich versuche immer, das lustig zu machen, sehr greifbar. Weil ich glaube, erwachsene Menschen lernen nur durch Unterhaltung.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Normal Gets You Nowhere, Folge 37 und heute sitze ich hier in Wilhelmshaven mit Dr. Maximilian Böger. Hallo Maximilian.
Hi Melvin, moin, grüß dich.
Moin, schön, dass du da bist. Extra aus Wien eingeflogen, hätte ich fast gesagt, aber es hat ja nochmal einen anderen Grund. Gehen wir gleich drauf ein. Maximilian, du bist 31 Jahre jung, bist Unternehmer, Speaker, Dozent. Was bist du noch alles?
Gar nicht mehr so viel. Vielleicht kann man sich noch Investor auf die Fahne schreiben, aber es ist gar nicht so notwendig, oder? Investieren tut heute schon fast jeder.
Ja, bei Trade Republic. Du vielleicht auch nochmal anders in Unternehmen. Du lebst in Wien und du hast in St. Gallen studiert, promoviert, hast auf jeden Fall ja den akademischen Weg durchgespielt, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, weil wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was machst du überhaupt alles? Und ja, wir haben uns ja beim Innovationspreis Wilhelmshaven im April gesehen, obwohl wir uns vorher schon als quasi aus der Kindheit kannten. Und ja, dann habe ich dich im Prinzip mit diesem Thema Speaking verbunden, dass du Vorträge hältst. Und dann haben wir ja nochmal drüber gesprochen. Du hast gesagt, nee, ich mache eigentlich vielleicht 10% Vorträge, 20% Uni als Dozent, hast Unternehmen, machst Beratung, machst also ganz viel. Kannst ja einmal gleich darauf eingehen, was machst du alles so im Detail und wie ist das auch, wenn man ja sich das so aufteilen muss und nichts zu 100% machen kann?
Ja, gern. Ich glaube, super viele Fragen schon in der ersten Hauptfrage jetzt. Also gefühlt 5 habe ich mitgezählt. Vielleicht gehen wir so ein bisschen drauf an, wie bin ich eigentlich dahin gekommen, so viele Dinge zu machen, weil früher habe ich auch nur eine Sache zu 100% gemacht. Und ich habe einfach vor 2,5 Jahren gemerkt, dass es mich unheimlich reizt, einfach verschiedene Dinge zu machen und ich so ein Tausendsasser bin. Vielleicht kennen es einige Zuhörer, dass es einen schnell langweilig wird und dass man eigentlich schaut, immer neue Dinge auszuprobieren. Und so ist es bei mir auch. Und ich habe mich beruflich irgendwie lang dagegen auch gewehrt. Dann nach so einem Doktorat in St. Gallen kriegt man ja doch schon auch mit einem gewissen Karriereweg, gewisse Gehaltsvorstellungen auch in dem Bezug. Und dann habe ich mich vielleicht auch erstmal dagegen gewehrt, aber ich habe halt gesehen, hey, das ist eigentlich der Mehrwert, den ich als Person ausmache, auch gegenüber meinen Kunden. Wie das sich aufbaut, kann ich ja gleich auch nochmal in Frage Nummer 2, 3, 4 und 5 beantworten. Und das habe ich einfach gemerkt, dass mich das ausmacht und dass es mir Mehrwert schafft. Es gibt natürlich super viele Nachteile in dem Bereich, weil Fokus ist schon gut und ich würde wahrscheinlich jeden meiner Kunden, der mich fragt, soll ich das machen, sagen, nein, mach's nicht. Und musste da einfach ein paar Modelle auch für mich erarbeiten, wie meine Arbeitswelt funktioniert für mich selber. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu der zweiten Frage, was mache ich alles? Ich mache zum einen das Thema Speaking. Ich bin fast zu allen Dingen, die ich heute mache, durch Zufälle gekommen. Ich habe wenig geplant davon. Ich habe einfach immer die Chance ergriffen und habe mittlerweile das Privileg, auch alles ausprobieren zu können, was mir über den Weg läuft. Und das ist, glaube ich, so das größte Privileg, was ich im beruflichen Kontext einfach habe. Und das mache ich so zu 10%. Wie sieht das aus? Ich halte Vorträge, meistens zu Innovationsthemen und zu Geschäftsmodellthemen. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Zu 20% bin ich an der Uni, weil mir einfach Unterrichten Spaß macht. Ich hatte einige gute Professoren an der Uni und habe einfach das Gefühl, ich sollte auch da was weitergeben. Und 50% fallen so auf meine Unternehmen ab, die ich habe. Ich habe das in der Holdingstruktur einfach festgehalten, das ganze Thema. Und habe jetzt nochmal Anfang des Jahres auch ein bisschen eine kleine Trennung vorgenommen zwischen Personal Brand, B2B-Bereich, B2C-Bereich. Können wir ja später auch nochmal gern drauf eingehen. Und dann habe ich 10% dem Investieren in Startups oder auch Unternehmen gewidmet. Und 10% habe ich beruflich für mich selber, um mich weiterzubilden, fest eingeplant.
Ja, mega spannend. Vor allem jetzt fragen sich die Zuhörenden wahrscheinlich auch so, okay, wie kommt er dazu zu investieren? Das bringt mich eigentlich so ein bisschen, oder vielleicht auch, wie kommt er dazu, jetzt in Wien zu wohnen? Weil ursprünglich kommst du ja aus Varel, ist richtig?
Genau, aus Varel, ja.
Ja, so.
Weltmetropole.
Und ja, deswegen eigentlich bringt mich das so ein bisschen dazu, dass wir mal starten. Wo bist du zur Schule gegangen, studiert? Wie bist du überhaupt dann irgendwie nach Österreich gekommen? Weil das ist ja auch immer spannend zu hören.
Ja, wo bin ich zur Schule gegangen? Im Endeffekt das ganze Leben in Varel zur Schule gegangen. Schule war für mich auch im Nachhinein betrachtet jetzt nicht so das Ding. Ich habe auch nur ein Abi mit 3.0. Also das
krass,
ist jetzt,
wenn man überlegt, ne, trotzdem
ist nicht so groß, ja.
Doktor geworden so.
Ja, ich sage immer aus Spaß, vom Legastheniker zum Doktor in St. Gallen. Aber alles ist, glaube ich, möglich, wenn man dann nur will. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Standpunkt und ein bisschen Ehrgeiz auf dem Sport hast du ja auch. Ja?
Das ist eine gute Headline, so vom Legastheniker zum,
ja, zum Doktor in St. Gallen. Ja. Und bitte nie wieder Dr. Maximilian Böger zu mir sagen. Ich weiß, du machst es auch Spaß sehr gern, aber...
Herr Doktor.
Ja, genau. da bin ich zur Schule gegangen, wie gesagt, erst ganz normale Grundschule, OS, was es damals noch gab, dann Realschule, ja, gerade so den erweiterten Realschulabschluss geschafft, Wirtschaftsgymnasium, Ehrenrunde gedreht. Ich habe nie wirklich viel gelernt. Handball war immer mehr mein Ding. Habe ja auch in Wilhelmshaven hier Handball gespielt. Und dann habe ich es doch irgendwie gepackt. Wie bin ich nach Österreich gekommen? Im Endeffekt war es so, ich habe mit 16 den Skilehrerschein gemacht, weil meine Eltern sind immer mit mir Skilaufen gegangen, Skifahren nach Österreich und dachte mir, ich muss in den Süden und schön in den Semesterferien quasi als Skilehrer arbeiten. Und dann war München oder Wien naheliegend und ich habe mich dann für Wien entschieden.
Ist ja auch most livable city, immer wieder, glaube ich.
Ich glaube, es war 21 Jahre, war Wien most livable city in the world. Dann in Covid Dubai ein Jahr, weil keine Regulatorik oder Einschränkungen. Und jetzt sind wir es wieder. Du merkst, ich weiß manchmal selber gar nicht mehr, was ich bin. Ja.
Und fühlt sich aber wohl da?
Ja, ich fühle mich super wohl. Ich wohne ein bisschen außerhalb von der Stadt, zwischen den Weinreben. Und liebe die Nähe zur Stadt, liebe die Nähe nach Kroatien, nach Italien. Großer Flughafen, was immer auch ein Problem ist, hierher zu kommen, um ehrlich zu sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und okay, Schule war nicht so deins, dann aber Skilehrer, Ferien und Co. Und hast dann gesagt, okay, jetzt studierst du auch da? Oder?
Genau, ich habe eigentlich die Entscheidung getroffen, dort zu studieren und habe dann auch in den ersten Semesterferien als Skilehrer gearbeitet. Habe ich auch sehr, sehr viel gelernt fürs Unternehmertum und das weitere Leben, weil man kann sich vorstellen, man hat alles Mögliche an Personen, die man da als Skilehrer begleitet. Und ich habe schnell verstanden, dass die Privatskilehrer vor allen Dingen viel am Schirm Vertrieb machen. Mhm. Und habe mir da eine eigene Vertriebsmasche ausgedacht, weil eigentlich startest du als Skilehrer als derjenige, der die Kinder betreut. Ja, das wollen immer ungern alle machen, weil du musst halt auf Pipi gehen mit denen, anstatt Ski zu fahren, ja, oder auf den Knien rumrutschen. Und ich habe dann gemerkt, hey, du kannst am Schirm, beim Après-Ski, kannst du quasi Leute erzählen, dass du Skilehrer bist, gibst dir eine Runde aus und dann werden das deine Kunden. Und wenn die dann im Office anfragen, dann hat die Skischule keine Möglichkeit, weil die wollen ja zu dir. zu sagen, ja, nee, der macht Kinder jetzt. Ja. Und so habe ich nach 2 Wochen war ich dann Privatskilehrer, was mir extreme Vorteile Richtung Trinkgeld gegeben hat. Und so kann man dann halt auch Business aufbauen. Ja.
Krass. So, und dann, aber Studium war, weil du überzeugt davon warst, akademischen Weg einzuschlagen oder einfach, gibt ja auch viele, die dann sagen, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so machen möchte, ich studiere erstmal.
Also für mich war es so, ich war in meiner Family der Erste, der ein Studium abgeschlossen hat. Für mich war das immer irgendwie eine Option, das zu machen. Und zu mir hat mein Sportlehrer gesagt, erst im Studium hatte ich richtig Spaß an Bildung. Mhm. Und ich dachte mir, hey, wenn der das sagt, dann muss ich das zumindest mal ausprobieren. Ja. Also mein ganzes Leben ist irgendwie ausprobieren. Solange man es nicht gemacht hat, kann man nichts dazu sagen. Und so war es dann auch bei mir. Betriebswirtschaft war dann irgendwie klar, weil ich immer irgendwie schon so einen Wirtschaftsbezug hatte. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, hey, ja, BWL gemacht, weil er nicht wusste, was er sonst machen sollte. Im Nachgang hätte ich gern was anderes studiert, vielleicht in Bachelor und Master und dann im Doktorat mehr Management gemacht, ja.
Okay, also Studium dann soweit durchgezogen. Dann kam das Thema Doktor werden, Doktorat, wie auch immer, promovieren. Geh da mal kurz drauf ein und vor allem auch, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sich das zeitlich überschneidet, dieses Thema deiner ersten Unternehmung. Also wie du sozusagen neben dem Skilehrer sein, von Unternehmertum will ich ja jetzt noch nicht sprechen, wie du sozusagen Unternehmer geworden bist und wie früh das auch schon war.
Ja, das war tatsächlich schon im Bachelor. Und Skilehrer sein war dann vorbei. leider manchmal, aber es war eine gute Zeit. Genau, Unternehmertum hat eigentlich gestartet 2014. Im Bachelor schon. Auch der Zufall wollte es so.
Wie bei mir. Ja, genau. Auch 2014 im Studium, der Zufall.
Der Zufall. Übrigens ein sehr cooler Zufall bei dir. Bei mir war es dann doch ein bisschen anders. Einfach durch eine familiäre Situation kam das Thema auf, hey, kannst du nicht irgendwie unterstützen? Und ich dachte halt, hey, ich bin der coole zukünftige McKinsey-Berater und ich komme nach Hause und das ist alles easy. Und das war aber ein technischer Bereich und ich habe im Endeffekt nichts verstanden in der Beleuchtungsecke. Da ging es dann um Kelvin, Lumen und Schleierdichte. Ja, die ersten 2 Sachen habe ich irgendwann mal gehört, aber mehr auch nicht. Und dann bin ich wieder nach Hause und wurde dann gefragt, na, wie kannst du denn helfen, du zukünftiger Berater? Und da habe ich halt vielmehr nichts ein in der Würde verletzt und habe dann gesagt, ja, das Internet muss mehr genutzt werden. Und habe dann eine Wette abgeschlossen, dass ich aus Wien heraus Projekte und Ausschreibungen finde in Norddeutschland. Und habe die Wette gewonnen. Und so ist mein allererstes Unternehmen im Machine Learning Bereich gestartet. Heute würden wahrscheinlich einige sagen künstliche Intelligenz. Das war es aber bei Weitem nicht. Zweite Frage von dir zum Thema Doktorat. Wie kam das auch wieder Zufall? Bachelor, Master in etwas über 4 Jahren abgeschlossen, weil der Ehrgeiz hat mich gepackt. Das Thema Bildung hat mich gepackt, auch relativ gut. Und habe dann 2017 Lizenzen auch von meinem Unternehmen verkauft und wusste eigentlich nicht, was ich machen soll. Und meine Mom hat dann gesagt, hey, jetzt hast du ja einen Bachelor, Master gemacht, jetzt kannst du ja auch noch promovieren quasi oder Doktor machen. Ja, klar, Mama, ganz und easy.
Unternehmen läuft, also kannst du dir auch leisten
ja,
sozusagen.
Ja, so ungefähr. Und ich wollte aber eigentlich zum Master immer nach England oder nach St. Gallen. So ganz typisch, oder? St. Gallen, das Thema.
Und, vielleicht nochmal für die, die zuhören, St. Gallen ist so eine der Top-Unis, oder?
Ja, also im deutschsprachigen Raum, im Thema Betriebswirtschaft, ist St. Gallen so das bekannteste Pflaster, was man so kennt. Und ja, deswegen war das halt das Ziel. Aber ich habe es nie gemacht wegen dem Unternehmen. Und genau, bin eigentlich nach meinem Studium erstmal 7 Wochen nach Südostasien. Und habe da Urlaub gemacht und nach 3 Wochen waren wir mir so langweilig, wie in der Anmoderation quasi schon erfahren, dass ich die Stimme meiner Mutter gehört habe und das ist nicht besonders sexy, wie sich die Zuhörerinnen wahrscheinlich vorstellen können. Aber ich dachte so, hey, schaust du doch mal, was für Doktoratstellen es gibt. Und dann habe ich die von meinem Doktorvater gefunden in St. Gallen von Oliver Gassmann zum Thema Geschäftsmodellinnovation, habe mich beworben und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die Stelle bekommen, ja.
Also ohne riesen Auswahlverfahren oder war dann, kann man schon sagen, so ich bin der von 100 übergeblieben ist.
Ja, also da gibt es tatsächlich natürlich viele Bewerber auf solchen Stellen und das war auch nicht so leicht. Ich habe dann ja auch einige Ausschreibungen mitmachen können, weil in St. Gallen das ziemlich ausgesiebt wird, dann auch was das Team angeht und da gibt es neben den den Qualifikationen, die man sonst so braucht, so schon noch ein paar Hürden. Und das war auch ein richtiges Assessment Center, also wie bei den Beratungen so üblich. Also ich bin da morgens angekommen, hatte, glaube ich, mit 5 Leuten Gespräche und habe dann auch noch was ausarbeiten müssen und präsentieren müssen dann. Und genau, also das typische, klassische Assessment Center.
Wie lange ging das dann? Also wie lange hast du an der Doktorarbeit rumgeschrieben?
Rumgewerkelt, ja. Genau, normal dauert so ein Doktorat wahrscheinlich so 3,5 Jahre im Durchschnitt. Mein Ziel war es, schneller zu machen.
Wie im Studium?
Wie im Studium. Ich habe es dann auch geschafft. Da gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu, aber ich glaube, Glück kann man auch zum großen Teil erzwingen. Habe es dann in 2 Jahren und 9 Monaten gemacht.
Stark. Und die Unternehmung, also dieses Thema Machine Learning, Ausschreibung finden, hast du weitergeführt, Lizenzen verkauft oder hast du irgendwann gesagt?
Nee, war 2017 dann zu Ende. Es war im Endeffekt ein Crawler, den wir gebaut haben, der vordefinierte Seiten durchsucht hat und wir das dann mit Kontaktdaten angereichert haben, das ganze Thema. Ja, und das ist tot. Heute kann jeder Student einen Crawler bauen, ja, der einigermaßen technisch affin ist und sich damit auseinandersetzt.
Okay, aber du hast sozusagen da dieses Window of Opportunity
Lucky Moment
genutzt.
Ja, und das war wirklich Glück. Und so hat halt alles angefangen. Es war immer eine Gebung. So war da ein bisschen Geld zum Investieren da. Und dann ging es immer Step by Step weiter.
Mhm. Und investieren, wie bist du da dann rangegangen? Also ist ja auch immer so, nur weil man dann ein bisschen Geld hat, ist man ja nicht unbedingt der beste Investor, sag ich mal. Da kann man sich ja auch schnell vertun, glaube ich. Ne? Gerade wenn es so diese Hochrisikothemen sind, in ein Startup investieren, das kann halt morgen schon insolvent sein oder die Leute haben keinen Bock mehr oder was auch immer.
Ja.
Was waren da so deine Erfahrungen?
Ja, verbrannt. Also erstmal direkt Geld verbrannt. Natürlich, ne? Du denkst halt, du bist Größes und du weißt alles. Und dann war direkt Geld weg. Ich glaube aber, dass ich ein sehr risikobereiter Mensch bin prinzipiell, der in den letzten Jahren gelernt hat, ich gehe immer das Risiko ein, wenn ich selber was lernen kann. Das heißt, wenn ich in Startups investiere, ist es meistens nicht immer nur die schlauste Entscheidung, aber es sind vielleicht die spannendsten Menschen dahinter und die spannendsten Ideen. Und das ist wieder, das auf meine andere Arbeit einzahlt. Und dann zahle ich das Lehrgeld in Anführungsstrichen gerne. Und wenn es dann aufgeht, dann ist es gut.
Mhm.
Und wenn nicht, dann nicht. Und ich habe immer schon gestreut. Also ich habe nicht nur immer in Startups investiert, sondern auch in andere Asset-Klassen. Und immer selber auch weiter versucht, Geld zu verdienen.
Ja, und das hast du dann ja auch mit eben Vorträgen. Da sprichst du ja über Innovation. Also es passt ja eigentlich total zu dem, was du vorher auch gemacht hast. Wie suchst du dir dann die Themen da? Also du hast ja so verschiedene Keynotes, ne, die man dann auch sozusagen, ja, passend irgendwie zum aktuellen Thema vielleicht bei sich im Unternehmen oder in was auch immer für eine Runde buchen kann. Wie gehst du daran? Vertreibst du, du machst da selber Vertrieb für deine Person, macht das jemand anderes?
Genau, ich habe im Endeffekt seit kurzem ein kleines Team in meiner Holding, die sich um die Personal Brand kümmert. Ja, ich war extrem schlecht in Social Media, einfach weil ich mir die Zeit nicht genommen habe.
Ja, LinkedIn machst du aber ein bisschen, ne?
LinkedIn mache ich jetzt Instagram ein bisschen. Das ist auch so der super Kanal, der jetzt weiter ausgebaut werden sollte. Ich vermarkte mich mittlerweile nicht selber. Ich habe ein Speaker-Management hinter mir stehen, die im Endeffekt die ganzen Behandlungen machen, die Reisen buchen und so weiter und so fort. Hatte ich aber lange Zeit auch nicht. Also ich bin ja auch wieder zu Keynotes gekommen, indem ich eine Anfrage gekriegt habe und mich jemand gefragt habe, kannst du nicht einen Vortrag halten? Dann habe ich einen Vortrag gehalten, dann habe ich auf der Veranstaltung neue Kunden gefragt, ob ich das machen kann. So der Klassiker, typischer Schneeballeffekt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, ich kann damit Geld verdienen. Dann habe ich gemerkt, hey, das wären zu viele Keynotes, ich erhöhe die Preise. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 4-5 Preiserhöhungen hinter mir, damit ich einfach im Jahr nur 15 Keynotes halte. So,
Hast du mal ein Beispiel, so ein Titel oder ein Thema, also was du dann behandelst?
Mein Dauerbrenner die letzten Jahre war, glaube ich, einfach Netflix Yourself Before You Get Kodaked. Das unendliche Spiel der Geschäftsmodellinnovation. Das hast du ja auch teilweise gehört. Es geht einfach darum, dass die Zyklen von Lebensdauern von Unternehmen einfach immer kleiner werden und man sich immer schneller neu erfinden muss, weil die Kundenanforderungen durch die Digitalisierung größer werden. Und das ist so der Dauerbrenner. Und du hast ja auch noch ein Thema gefragt. Ich schaue eigentlich alles aus der Perspektive der Geschäftsmodellinnovation an. Dazu habe ich promoviert. Und dann kommen immer neue Themen dazu. Jetzt natürlich ein Riesenthema gewesen, künstliche Intelligenz. kommt die Anfrage, Max, kannst du uns was erzählen zu Geschäftspotenzialen, Prozessinnovationen Richtung künstliche Intelligenz? Und ich versuche das aber immer runterzubrechen. Ja, ich würde meinen Stil auch sagen, Edutainment. Ich versuche immer, das lustig zu machen, sehr greifbar. Das, weil ich glaube, erwachsene Menschen lernen nur durch Unterhaltung. Weil wir sind so abgestumpft von den ganzen Medien und vom Swipen, dass wir einfach Entertainment brauchen.
Entertainment dann auch in der Beratung? Also wenn du sagst, du reist so um die Welt und berätst da Vorstände zum Thema Innovation, wie muss man sich das vorstellen? Ist es so eine Ein-Mann-Unternehmensberatung?
Wie muss man sich vorstellen? Im Endeffekt, ja, auf dieser Vorstandsebene ist oftmals die Person gefragt und der Name, weil das kommt meistens zu Mund-zu-Mund-Propaganda zustande. Also
wie bei den Vorträgen eigentlich.
Wie bei den Vorträgen auch. Und dann kennt der eine Topmanager den anderen und sagt so, hey, bei dem Thema fragst du vielleicht mal den. Und dann ist es halt viel Persönlichkeit. Am Ende ist es ein People-Business, ja, was du da hast. Und das ist schon fast freundschaftlich, ja. Also du sprichst natürlich auch anders und das sind auch nur Menschen, egal welchen Gehaltscheck sie kriegen oder welche Position sie haben. Und sie wollen einfach das Gefühl haben, dass sie gute Entscheidungen treffen können. Weil als Berater machst du nichts anderes, du bist Entscheidungshilfe. Ich habe für mich da einfach gemerkt, so das Thema Flexibilität, also ich kann das nicht skalieren und werde das auch nie skalieren können. Aber ich habe halt auch oft Anfragen aus dem B2B-Bereich, die eigentlich ein Team abwickeln können. Und da sind wir dann beim ganz anderen Thema. Ich baue ja auch gerade eine neue Unternehmung dahingehend auf, dass ich einfach B2B-Themen, die im Beratungsbereich sind, dann an dieses Team weitergebe.
Okay, erzähl mal. Also wie heißt das Unternehmen? Was macht ihr da? Also du hattest auch mal im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, New Work ist so auch so ein Buzzword, was bei euch eine große Rolle spielt.
Ja, das Unternehmen heißt Flaunt, leitet sich im Endeffekt ab aus Future Oriented and Loving Foundation. Wow, Wahnsinn. Ne? Also wenn uns jetzt jemand sehen könnte in diesem romantischen Raum. Ja, nein, worum geht's bei Flaunt? Dadurch, dass ich viel rumreisen dürfte, ist Beratung eigentlich fast in jedem Land gleich, auf Strategieebene, auf Top-Management-Ebene. Und das Thema ist immer, es wird eine Analyse gemacht, es werden Interviews geführt, es wird eine Strategie erarbeitet, meistens in Form von Slides. Aber es wird in den seltensten Fällen Wissen vermittelt. Und das Problem ist, diese Entscheidungen, die getroffen werden von mehreren Personen, basieren auf Wissen. Und meistens, gerade bei Trend- und Technologiethemen und Geschäftspotenzialthemen, fehlt das Wissen, überhaupt die Entscheidung zu treffen.
Also im Prinzip, vielleicht um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, du hast jetzt ein Unternehmen, du sagst, boah, wir wollen irgendwie was verändern, uns neu aufstellen, was auch immer, selbst wenn es jetzt nur die Corporate Identity ist oder so. Und dann engagierst du eine Marketingagentur, eine Beratungsagentur, ein Unternehmen, was auch immer. Und die klöppeln dir dann was zusammen, legen dir das vor und sagen, that's it. Aber dir fehlt im Prinzip der Background. Also so richtig dieses, warum machen wir das jetzt genau. So? Warum sieht das so aus? Also einfach noch mehr Input zu dem, was du jetzt anwenden sollst. Weil oft ist es ja so, man kriegt dann eine Strategie, aber die Anwendung, die scheitert in, ich würde sagen, 95% der Fälle.
Voll. Und es liegt halt auch daran, weil die Entscheidungsträger nicht das Wissen haben, das dann umzusetzen, weil sie aber das Grundlagenwissen zu dem Thema schon haben. Also gerade sprechen seit 6 Monaten, der Hype ist ja schon fast wieder vorbei, über künstliche Intelligenz fast jedes Unternehmen und Mitarbeiter. Das Problem ist halt, was ist denn künstliche Intelligenz überhaupt und wo kommt es her? Und was kann man denn heute damit machen? Und das versuchen wir greifbar zu machen. Mit erstmal Wissen, was wir vermitteln in Form von Workshops. Wir drehen den ganzen Beratungsansatz eigentlich um. Wir kommen einmal ins Quartal ins Unternehmen und zeigen dann mit einer Keynote auf, was das Thema ist und machen es dann greifbar in Use Cases. Dein Beispiel war schon ganz gut, aber nehmen wir vielleicht einfach mal Metallbauunternehmen, 300 Angestellte, die jetzt erstmal sagen würden, Künstliche Intelligenz, was soll ich denn damit?
Wir machen hier Metall, wir brauchen keinen Computer.
Wir machen Metall, wir stanzen. Und da einfach auch ein Beispiel vom Kunden von uns. Wir haben diesen Workshop gemacht und wir sagen immer, du musst es spüren. Weil erst wenn du spürst, kannst du Entscheidungen treffen und es bewerten. Und die haben das Thema, dass sie für Angebote so in etwa 2 Tage brauchen im Schnitt. Also eine Arbeitskraft im Innendienst, 16 Stunden. Mhm. Und die haben uns die Positionen durchgeschickt, die einfach aus dem Programm natürlich auch rauskommen, die es dann für diese Metallbauarbeit braucht im Vorhinein. Und meine Mitarbeiter haben 2 Minuten gebraucht, Im Endeffekt haben wir Google Bard verwendet, also nichts Dolles, aber um auch aufzuzeigen, dass es da ist,
ja,
haben beschrieben, wo die Firma herkommt, haben richtig gepromptet, also die Eingabe für ja, diese künstliche Intelligenz, weil viele Leute denken ja, hey, ich kann jetzt aufhören zu arbeiten, ich muss nicht mehr nachdenken.
Genau, aber viele falsch, wissen ja, eben gar nicht, was muss ich genau eingeben, um genau das zu bekommen, was,
genau,
was vielleicht jetzt auch nicht so offensichtlich ist.
Ja, da vielleicht auch ein Hack kurz, ja, und dann erzähle ich weiter an die Zuhörerin. Am Ende ist es immer gut, der künstlichen Intelligenz zu sagen, hey, stell mir so lange Fragen, bis du die Aufgabe zu 100% erledigen kannst. Warum? Künstliche Intelligenz ist halt so gecodet, dass sie eine Antwort gibt. Und wenn ich immer eine Antwort geben muss auf jedes Thema, obwohl ich es gar nicht verstanden habe, dann lüge ich.
Mhm.
Das machen auch diese typischen Menschen, die du fragst und selber sich nicht eingestehen wollen, dass sie nichts wissen, ja, zu dem Bereich.
Und dann einfach
die
was raushauen. Halt.
Die hauen dann einfach raus. Ja. Ja. Auch liebevoll Bullshit-Bingo bei Beratern genannt. Ja. Und das ist genau das Thema. Und wir haben das in Google Bard mit dem richtigen Prompt eingegeben und waren dann 15% zu billig. Haben aber in dem Workshop, was wir mit dem Kunden gemacht haben, verstanden, was die richtigen Parameter sind.
Ja.
Und dann haben wir in Summe 31 Minuten gebraucht, hatten den richtigen Prompt. Google Bard hat erkannt, hey, das ist die geografische Position vom Unternehmen, so sieht das Ganze aus, und waren dann auf 200 Euro genau bei der Angebotslegung mit dem richtigen Prompt, wo jetzt auch der Kunde mitarbeitet.
Okay, und vielleicht da einfach nochmal reingehen, so Google ja, Bard versus ChatGPT. Einfach nur so, weil nach Gusto ja, gegangen oder?
Nein, gar nicht. Also es gibt da Gründe, warum man das eine oder andere nutzt. Die Perioden im Bereich künstliche Intelligenz ändern sich eigentlich alle 2 Wochen, weil die Unternehmen im Hintergrund Updates fahren, aber das nicht kommunizieren.
Mhm.
Deswegen kann ich Prompts auch nicht immer wiederverwenden, und Prompts liefern nicht immer die perfekten Ergebnisse, weil einfach die Algorithmen sich dahinter ändern.
Prompts auch nochmal da, ja, weil...
Na, nicht, sorry, nicht, manchmal ja, ist es halt schwer.
Ist, ja. Genau, nicht jeder, der zuhört, weiß jetzt, was meint er gerade mit Prompt?
Das ist die Eingabe im Endeffekt.
Ja, also was du im Prinzip in das Tool reinschreibst, so hey, Bart, sag mir mal, wie funktioniert dies
hey,
und
bitte
das?
Bart am besten, ne? Weil du weißt nicht, ob das in 10 Jahren dein Chef ist, Melvin.
Oder so.
genau. Und das, der Prompt ist die Eingabe. Und im Endeffekt, warum Google Bard oder ChatGPT, was viele auch nicht wissen, ist, es gibt 3 große Large Language Models. Die bekanntesten sind eben Google Bard und ChatGPT. Google Bard ist ein bisschen besser in diesen ganzen Ergebnissen, die auf Suchmaschinen basieren und Informationen, die auch in Suchmaschinen zu finden sind. Dass ein Metallbauunternehmen eher höherpreisig ist, findet also Google Bard besser, weil alle Leute eben Google verwenden und weniger Bing. Weil im Bing kannst du ja auch schon ChatGPT nutzen, weil Microsoft ja beteiligt ist, aber deswegen in dem Fall Google Bard. ChatGPT ist natürlich ein bisschen freier, was so ethische Themen angeht, weil es ist im Endeffekt nur eine Beteiligung von Microsoft. Und Microsoft hat da wenig zu verlieren im Gegensatz zu Google. Genau, ich glaube, das sollte man verstehen. Vielleicht spannend für die Zuhörerinnen, jeden Tag kommen 1000 neue KI-Tools auf den Markt. Aber im Endeffekt ist es nur das Design, beziehungsweise die Website, wenn man tiefer reingeht, UI, UX-Design, für den Kunden. Also die enablen ChatGPT oder Google Bard, also es basiert auf diesen Modellen, einfach nur, dass du das siehst, was rauskommen soll. Also keine Ahnung, eine Analyse-Tool für Investments im Aktienbereich. Und dafür nehmen die Geld. Die haben keine eigene künstliche Intelligenz und kein eigenes Large Language Model dahinter.
Okay, verstanden. Bedeutet, ihr macht Workshops, Vorträge in Unternehmen. Ist das denn, weil du jetzt gerade gesagt hast, ja, nicht die Vorträge, sondern so die Beratung, dass du als Person irgendwelche Vorstände berätst, das kannst du nicht skalieren, das ist an dich geknüpft. Jetzt hast du Themen, die du auch an ein Team geben kannst, ist aber ja dennoch recht beratungsintensiv und wirklich auch sehr abhängig von den Leuten, die bei euch im Team arbeiten, oder? Oder hast du da irgendwie noch so eine Innovation in der Tasche oder überlegst, wie kannst du das Ganze nochmal so ein bisschen größer ausrollen?
Ich glaube, wir machen Beratung auch skalierbar, weil das eben genau das Problem ja mit meiner Person ist. Warum? Weil wir können diverse Themen spielen, weil wir auch einfach Experten in unserem Netzwerk haben, aber das Thema ist bei uns nicht entscheidend, sondern wie wir die Workshops aufbauen und wie wir danach, was Themen sind, die aus den Workshops kommen, dann strategisch weiter begleiten. Erstmal haben wir einen gedrehten Ansatz, was Geld angeht. Also wir sind einfach am Anfang günstiger, dann ein bisschen teurer und dann sehr teuer. Aber dann weiß man halt auch wirklich, dass man es machen will und hat das Wissen auch im Unternehmen. Und warum sind wir skalierbar? Wir arbeiten im Endeffekt immer mit den gleichen Standards. Unsere Workshops sind ausgelegt auf Hochschuldidaktik, also Erwachsenenbildung. Und die sind sich immer gleich aufgebaut. Und das Thema, was ich reinpacke, ist eigentlich egal. Mhm. Dafür brauche ich den Experten in dem jeweiligen Bereich. Man kann nicht überall Experte sein. Und unsere Aufgabe, und deswegen können das auch Teammitglieder, die dann über die Zeit Senior sind, einfach mit einem anderen Teammitglied, wir kommen immer zu zweit, dass das Team auch von sich selber lernt eigentlich,
ja.
Können wir das dann skalieren, das ganze Thema. Und wir arbeiten, das ist vielleicht interessant, du hast ja New Work angesprochen, wir arbeiten auch so, dass wir 50% geografische Flexibilität für unsere Berater bieten. Das heißt im Endeffekt, dass wir nicht Berater von Hamburg nach Wien schicken und von Wien nach Hamburg, sondern wir haben in Wien Dienstplan bei den Airlines. Leute haben einfach physische Wochen, wo sie Workshops machen und Beratung vielleicht vor Ort oder Weiterbildung vor Ort. Wir machen gerade auch für Unternehmen Weiterbildung Richtung künstliche Intelligenz. Wie wende ich das richtig an? Wo muss ich aufpassen mit Kundendaten und so weiter? Und das machen wir zu 50%. Und die anderen 50% können die in der Karibik sitzen, in Südafrika oder sonst wo. Und wo ist dieser Gedanke herausgestanden? Ist so, die Beratung fängt an, New Work zu beraten in großen Unternehmen, aber ist selber so der Bereich, der überhaupt nicht New Work lebt,
ja.
Eben aus den Gründen. Und ich habe gesagt, ich finde das okay, dass Leute sagen, die 4-Tage-Woche bei voller Bezahlung geht nicht. Unser Wohlstand ist gefährdet. Das ist auch vielleicht alles richtig, aber es sind alles in den meisten Fällen Hypothesen, was die Leute da posten, weil die haben selber nie ein Gegenteil ausprobiert. Und ich sage immer ganz schön, 1900 oder 1850, ne, sind keine 300 Brieftauben am Tag gekommen. Heute kriegt jemand 300 E-Mails.
Ja.
Und das ist eine ganz andere kognitive Last. Natürlich geht das nicht auf jedem Unternehmen. Und jemand, der Metall stanzt, der kann vielleicht keine 4-Tage-Woche machen und 50% geografische Flexibilität leben. Aber wir wollen das einfach ausprobieren und haben deswegen uns für ganz viele Themen im Bereich New Work entschieden und wollen auch ganz transparent darüber berichten. Auch Thema Gender Pay Gap und so. Bei uns hat wirklich jeder den gleichen Arbeitsvertrag mit dem gleichen Gehalt. Und jeder Mitarbeiter ist auch gewinnbeteiligt. Wir haben kein Office mehr. Wir fahren einmal im Quartal auf Workation zusammen und arbeiten dann da zusammen. Und ab 2024 ist es dann möglich, also folgt uns gerne auf LinkedIn, kurze Werbeeinspanner, Flaunt. Es ist dann möglich, dass unsere Community sagt, hey, ich würde gerne das im New Work-Bereich ausprobieren. Das habe ich irgendwo gelesen. Und dann lassen wir die Community abstimmen und probieren es aus für unsere Kunden.
Ja, richtig cool. Also du verknüpfst ganz stark so deinen akademischen Background jetzt mit Praxis, bindest auch dein Team ein, hast ein Team aufgebaut. Sehr, sehr spannend. Was liegt sonst noch so an jetzt Ende des Jahres nächstes Jahr 2024? Gibt es da irgendwas, was wir hier noch aufgreifen sollen? Ich meine, Flaunt ist ja jetzt dann gerade in den Kinderschuhen. Da wird sicherlich noch ganz viel Spannendes kommen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Richtung B2C wird noch was passieren. Ich habe einfach gemerkt, dass auch durch meine Uni-Tätigkeit, dass das Thema finanzielle Bildung sowas ist, was wir vielleicht angehen sollten und wo im Netzwerk einfach bei mir Leute sind, die sich gut auskennen, ich vielleicht selber auch was mitgeben kann, aber auch das Thema Unternehmer sein und Unternehmer werden. Also Unternehmer werden ja häufig mal auch als schlecht angesehen, aber ich glaube, das ist die Basis. Ja? Wir brauchen einfach Leute wie dich auch, die coole Sachen machen.
Dankeschön.
Und Mitarbeiter mitnehmen, aber ich glaube mal, deinen Bruder kann man ja auch mal nennen, die einfach Unternehmer sind und Arbeitsplätze schaffen und wo Leute Bock haben, mit zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, in dem Bereich, das ist für mich B2C tatsächlich, lustigerweise.
Also B2C für quasi den Endkonsumer. B2C
im Bildungsberatungsbereich für den Endkunden, weil hinter Unternehmern stecken immer Personen. Und da werden wir auch noch ein bisschen reingehen, weil ich werde oft angesprochen, hey Max, kannst du nicht mit mir essen gehen? Und dann denke ich so, hey super, ist jetzt bald Geschäft für mich, für mein Unternehmen. Und dann kommt raus, hey, ich will mich selbstständig machen. Und ich glaube, da müssen einfach mehr Angebote geschaffen werden, genauso wie für jeden finanzielle Bildung und was die Themen bedeuten. Und da gehen wir rein.
Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Das, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil du hast es auf den Punkt gebracht. Das findet viel zu wenig statt. Es gibt da einfach gerade in der Schulbildung und so, da fehlt ganz viel. Und deswegen seid ihr da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, finde ich. Leistet da wichtige Arbeit. Ich werde es wie immer auch bei den anderen Podcast-Gästen weiter verfolgen. Kann jetzt erstmal sagen, danke Maximilian, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und hat Spaß gemacht. Mach's gut, bis bald.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.